Herzlich willkommen, ihr Lieben. Wir grüßen euch zur neuen Woche. Es ist die 52. Folge unseres Podcasts 7700 Tage an Tag 8238 unserer wunderbaren Freundschaft. Antonio Lucaccio, herzlich willkommen.
Es ist der Wahnsinn. Wir haben gerade gepegelt.
Ja.
Und ich sehe schon, du hast eine laute Stimme.
Das ist der Pegel der Liebe. Der Pegel der Liebe spricht zu dir und spricht zu euch durchs Mikrofon.
Der Pegel der Liebe, das klingt so ein bisschen wie, als würde man nachts 2:30 jemanden schreiben, richtig hart besoffen.
Passiert
ich habe jetzt den Pegel der Liebe
auch
erreicht.
Immer mal, dass du mir ja, so schreibst.
Ich habe den Pegel der Liebe gerade eben erreicht.
Aber Freunde, es klingt vertraut vielleicht für euch, unsere Stimmen. Ja. Und auch die Umgebung kommt uns fast hier vertraut vor. Wir liegen vor einer Steinwand, allerdings als Tapete tapeziert, ja, in einem Hotelzimmer in Karlsruhe. Wir haben gestern hier gespielt und wir wollen euch heute mal mitnehmen, natürlich ins Hotelzimmer nach Karlsruhe, aber vor allem wollen wir euch heute etwas erzählen über Klischees. Heute ist Zeit für Vorurteile, Antonio. Wir wollen mal natürlich gemünzt auf Musik so ein bisschen durchgehen. Was gibt's da für Klischees? Ist da was Wahres dran? Oder ist doch alles falsch? Ja. Also wir werden noch richtige Influencer hier. Antonio, aber erstmal chronologisch, um die Leute mitzunehmen. Du befindest dich auf meinem Bett.
Ja.
Ich sitze im Sessel.
Ja.
Es ist morgens. Ja. Gestern Abend haben wir in Karlsruhe gespielt. Wie war's für dich?
Es war wahnsinnig schön. Und ich kann es ja vorweg schon sagen, es ist die erste Nacht seit 2 Wochen, wo ich fast durchgeschlafen habe.
War großes Thema im Vorfeld. Antonio konnte nicht mehr schlafen.
Ich konnte einfach nicht mehr schlafen, weil ich habe einfach meine Mitte verloren. Das ist total absurd. Man hat Urlaub,
ja,
aber nach so einer gewissen Zeit denkt man so, jetzt reicht's aber auch mal.
Ja.
Ich krieg dann wirklich, ich hab dann so Hummeln und denk so, es kann doch nicht wahr sein, ich muss jetzt mal auf die Bühne.
Ja.
Das ist wirklich, das macht mich richtig krank.
Man hat's gemerkt, also du hattest wirklich richtige Schlafstörungen.
Das war wirklich absurd, das war jetzt nicht mal so ein bisschen, sondern wirklich ich konnte um 1 ins Bett gehen oder um 11. Ich wäre nach 1-2 Stunden aufgewacht.
Ja.
Und wäre 2-3-4 Stunden wach gewesen.
Ja.
Und hätte dann nochmal 2-3 Stunden geschlafen. Und das war jetzt 2 Wochen so am Stück.
Ja, das zermürbt einen.
Ja, und irgendwann spürt man, ich glaube, es liegt daran, dass ich keine Konzerte spiele.
Gestern hast du ein Konzert gespielt. Wie war die Nacht?
Ich konnte zum ersten Mal wieder ein bisschen, also ich konnte richtig schlafen. Es ist total krass, was das mit einem macht. Das sind so Klischees. Das sind richtige Musiker-Klischees.
Ja, aber da sind wir schon mal beim Punkt. Also es stimmt. Also du musst es tun. Du musst es tun.
Das ist so krass. Es ist wahrscheinlich wirklich so in mir angelegt oder hat sich über die Jahre eingeschliffen, dass der Geist, das Unterbewusstsein und alles sagt, das ist dein Lebenszweck. Du musst Leute glücklich machen.
Mhm.
Jetzt spring mal auf die Bühne. Und ich weiß nicht, beim Musizieren gestern schon, dachte ich, wie schön, glückliche Menschen zu sehen, denen das was bedeutet und denen, die das berührt. Das ist irgendwie, das erfüllt einen mit Sinn und ist sinnstiftend für mich und für uns. Und dann ist man irgendwie ausgeglichen und geht glücklich ins Bett.
Ja.
Also es war ja auch schön, es war ja ein schöner Sommer bisher und es ist auch schön, frei zu haben.
Ja.
Aber ohne Konzerte ist das Leben einfach sinnlos. Dann lachst du.
Ja, nee, war eher spürbar bei dir. Und man muss sagen, ich hatte auch meine Freude mit dir, weil ich gemerkt habe, was dir das gestern bedeutet hat. Und wenn man jetzt vielleicht das so erzählt, vermutet man, dass wir irgendwie im großen Konzertsaal in Karlsruhe gespielt haben. Aber nein, es war wie in besten Wohnmobilzeiten.
Ja, es war wie eine Art Wohnmobilkonzert gestern.
Es war eine Art Wohnmobilkonzert. Wir machen es, also zumindest gerade diesen Sommer, nur noch selten.
Ja.
Gestern war es aber wieder soweit. Wir waren in einem Pfarrinnenhof.
Ja.
Und es hatten Leute von dort organisiert und das Schöne ist wirklich, man trifft dann auf eine Gemeinschaft von Leuten, die jetzt nicht die professionellsten Konzertveranstalter sind, aber einfach auf Leute, die sich richtig viel Mühe geben.
Unglaublich viel Mühe,
und, im Team arbeiten und es ist immer wieder abgefahren, finde ich, weil man kommt an und denkt so, dann wurde so ein Teppich hingelegt auf den Boden, weil wie sollst du es auch anders machen? Und dann ist es so, ja, das ist die Bühne. Und man guckt sich das so an und denkt, okay, das mit dem Popstar sein, das hat doch noch nicht so geklappt. Und dann innerhalb von 2-3 Stunden, dann füllt sich dieser Raum mit, ich weiß nicht, wie viele 140 Leute.
Mehr durften und wollten sie nicht irgendwie in den Hof lassen.
Es war dann auch voll, der Hof war dann auch voll.
War ja da vorher auch schon voll und es war dann so abgemacht, so hey, die dürfen rein und mehr nicht.
Genau, und auf jeden Fall sind die Leute dann da und mit einem Mal wird dieser weiß-grüne Teppich zur Bühne.
Ja.
Und mit einmal bekommt dieser Innenhof einen ganz großen Zauber. Und die hatten so Lampions oben hingehangen. Und ganz, ganz süß. Und irgendwie waren viele Momente gestern dabei, die wirklich sehr lustig waren. Ich habe zum Beispiel mein Rap-Spiel gemacht, dass ich immer zum Beispiel Aperol schreie und die Leute müssen Spritz rufen. Und klar, dann wollte ich Bier rappen. Und der Einzige, der das R richtig reingerufen hat, war ein 5-jähriger Junge.
Ja, in der ersten Reihe. Der kurz davor aber eingepennt war.
Ja, wir hatten die Leute gefragt bei einem neuen Stück, wie das heißen könnte. Und das Stück hat so eine Pause zwischendrin, so eine kurze. Und genau in der Pause hat der gegähnt, ganz laut. Das war süß. Es war einiges los. Es hat mich richtig amüsiert.
Es
war du zum Anfassen und vor allem, dass ich gesehen habe, wie gut dir das getan hat. Weil das sind manchmal die Konzerte, glaube ich, wenn das so das 12. Konzert am Stück ist, denkt man, oh, muss das noch sein? Und gestern war es so schön.
Ja, es war so schön. Es hat so gut getan.
Und Antonio hat geschlafen.
Ach, ich habe heute Nacht geschlafen. Das ist einfach, der Schlaf ist sowas Gutes. Aber auch unglaublich überschätzt.
Meinst du, ist auch ein Klischee?
Ja.
Dass man schlafen muss?
Also Leute, macht euch nicht so fertig. Wenn es mal nicht so gut ist, also wenn man mal nicht so gut pennen kann,
ja,
dann ist es viel schlimmer, wenn man so krass darüber nachdenkt. Besonders, wenn man dann so wach liegt.
Ja.
Einfach, es ist einfach so. Mhm. Einfach annehmen und in sich reinhorchen und sagen, warum ist das so, kann ich mir gerade nicht erklären, wird sich später irgendwann aufdecken. Und dann ist es auch okay.
Gelassenheit.
Gelassenheit.
Oder lernen. Einfach Konzerte spielen.
Ich hab den Eindruck, wir rutschen und schlittern ja Richtung 40 jetzt. Also ich werde nächstes Jahr 40.
Ja.
Und ich habe den Eindruck, es geht jetzt erst so richtig los. Ja. Man checkt sich so ein bisschen besser, ja, man wird gelassener und man versteht Dinge einfach besser. Ja. Oder gar nicht. Und ja, das ist auch okay. Und ja, das kann man auch zulassen.
Guck, Lebensweise. Ich bin ja noch nicht in der Phase. Ich bin da noch relativ weit entfernt.
Ja, du bist ja erst 38
jetzt. Ich bin noch weit entfernt von
der 40. Du bist erst 38, ne?
Naja.
Also, na gut, du kannst eigentlich...
Sagt jemand, der vor 3 Wochen 39 geworden ist. Du bist ein guter...
Krass. Dass ich den Podcast überhaupt mit dir mache.
Ja, ja. Naja, ja, aber es ist eben...
Aber du kannst doch einiges lernen.
Du hast 39 Jahre damit geprahlt, dass du der Ältere bist. Jetzt prahle ich damit, dass ich der Jüngere bin. Die zweite Lebensgehälfte gehört mir, mein Freund.
Obwohl, ja, wenn ich durchs Hotel laufe, ja, höre ich ja immer aus deinem Zimmer extrem krass husten. Das ist immer dein Morgenhusten.
Ja gut, weil ich gleich im Bett noch eine Kippe rauche. Ich war auf, ja, da wird erstmal geraucht.
Gestern sind wir Autobahn gefahren und es war wirklich wahnsinnig viel los und dann sind wir an so einem Auto vorbeigefahren, was übelst gechillt war und ich dachte, was macht denn da vorne? Wir fahren so vorbei und er hat sein Fenster nicht offen, aber raucht. Und du siehst dich gar nicht, sondern nur, dass der diese Kippe im Mund hat und denkst so, ach ja, das ist
wie man es früher gemacht hat.
Wie man es eben früher gemacht hat. Ja, nicht die gute Luft rauslassen, sondern schön zu und dabei noch rauchen. War wirklich ein schönes Bild. Das hatte ich schon lange nicht mehr.
Antonio, heute geht's nach Schwetzingen und wir hoffen, dass du wieder eine gute Nacht erwischst.
Ey, das wird fantastisch.
Aber diese Folge wollen wir natürlich einem ganz besonderen Thema widmen. Ich habe es schon angeteasert. Wir haben uns überlegt, wir sprechen mal über Klischees,
ja,
über Vorurteile, über Musiker-Klischees. Da gibt's so einige. Antonio, wir werden auch immer wieder damit konfrontiert. Und wir fangen mal vorne an.
Ja. Wir zu erklären, was das überhaupt ist.
Das wissen doch die Leute.
Was ist denn
ein Vorurteil ist?
Ein Vorurteil, aber was ist ein Musikervorurteil?
Naja, damit können wir gleich anfangen, das meine ich. Wir haben ja unseren Song mit der Oma und da geht's ja viel um Klischees,
genau,
und Vorurteile, sag ich mal. Und natürlich gehen wir jetzt der Frage nach, ist das berechtigt? Hat die Oma sich berechtigt Sorgen gemacht? Nämlich mit der Frage, womit willst du überhaupt mal Geld verdienen? Und das ist tatsächlich ein Klischee, was uns bis heute begleitet. Ich kann mich gut erinnern, auch im letzten Jahr haben wir in Konzerthäusern gespielt und da kamen wirklich zum Teil die Veranstalter vor Ort
auf Gut, aber das zu. War in Zwickau.
Ja, und haben gefragt, womit wir eigentlich Geld verdienen. Also selbst bei dieser Größenordnung.
Stimmt, und es war so, wir haben aber mit dem MDR-Sinfonieorchester genau, gespielt, also vor 800
selbst,
Leuten.
Selbst wenn man mit dem MDR-Sinfonieorchester in einem Konzerthaus spielt, wird man hinter den Kulissen gefragt, womit man eigentlich, eigentlich Geld verdient. Sag mal, was ihr wirklich macht. So, jetzt die Frage an dich,
Antonio. Das Gute ist, das war vor dem Konzert.
Ja.
Er hat uns noch nie gehört.
Ja. Ja, wäre es schlimmer nach dem Konzert gewesen?
Ja.
Vielleicht berechtigter.
Ja. Das,
nach dem Konzert wäre es lustiger.
Nach dem Konzert finde ich hart. Das ist so ein bisschen so wie das kann man machen.
Aber
soll ich dir mal was sagen?
Ja.
Es gibt ganz viele tolle Sportarten, die das nur so haben. Also es gibt ganz,
ja, klar.
Also es gibt so die Hochleistungssportler, die teilweise mehr trainieren als irgendwelche Fußballer, die haben eigentlich haben die fast kein Income.
Naja,
die müssen
klar.
sich teilweise ja. die ganzen also solche Turner und sowas, die müssen sich ihre Anzüge teilweise selber kaufen.
Ja.
Und die sind ja unglaublich teuer. Und die verdienen eigentlich.
Meinst du von so einem Kugelstoßer, was da der Anzug kostet? Was kostet denn der Anzug von so einem Kugelstoßer?
Ich habe das letztens mal gelesen, es ist gar nicht so billig, so ein Anzug. So ein Kugelstoßer-Anzug.
Aber es ist auch ein krasser Job, überlegbar. Ich meine, wir reden hier über Konzerte und dass man fährt und sowas. Aber so ein Kugelstoßer,
ja.
Der wacht auf und sagt dann über Jahre, ich weiß jetzt die Kugel. Also heute werfe ich die Kugel weit.
Heute werfe ich sie ein bisschen
das
weiter.
Das ist schon nochmal spezieller.
Ja, ich finde auch, das ist richtig hart, sich zu motivieren.
Ja.
Ja.
Vor allem, da geht's ja um,
also. Wo fasse ich die Kugel heute an?
Nee, aber pass auf, wir wollen jetzt nicht hier die Vorurteile über Kugelstoßer ins Land sehen. Wir reden über was wir kennen. Antonio, ja. Womit verdienen wir eigentlich Geld? Kann man mit Musik Geld verdienen?
Ja. Aber auch da gibt es eben so viele Möglichkeiten. Das ist ja das Krasse an diesem Beruf. Also ich bin es ja gewohnt durch meine Eltern,
ja.
dass es ein geregeltes Einkommen gibt.
Weil die Orchestermusiker
sind. Die sind angestellte Musiker.
Ja.
So wie früher am Hof.
Ja.
Bei Franz Josef.
Ja.
Da gab es dann eben die Hofkapelle.
Mhm.
Und da war man eben angestellt. Und die meisten Komponisten, die wir verehren und kennen, die waren früher auch angestellt. Entweder bei der Kirche,
ja.
als Kirchenmusiker.
Ja.
Oder eben im Hoforchester oder dann später durchs Bürgertum und durch die neue Zeit.
Ja. Und wer hat es uns eingebrockt, die Selbstständigkeit? Wer ist schuld?
Das weiß ich nicht.
Mozart.
Naja, so kann man es nicht sagen. Mozart war schon einer der ersten mit, der angefangen hat zu sagen, oh, ich scheiße auf den Doforganisten-Job.
Ja.
Gar keinen Bock.
Ja.
Gar keinen Bock auf Salzburg.
Ja.
Ich probiere es mal ein bisschen selbstständig sein. Aber er hat natürlich sehr angedockt, auch an den König und den Hof in Wien und so und auch in Prag.
Ja.
Aber er hat auch Zeiten gehabt, wo er es versucht hat als Freischaffender. Aber bei uns ist es natürlich so, wer könnte uns denn überhaupt anstellen? Wer würdest du, Stieler Lukaccio, anstellen
ja.
und würde sagen, ja Jungs, das was ihr macht, das verdient einen monatlichen Salär von 40 Gulden
ja.
und 14 Liter Milch und 8 Stück Butter.
Ja.
Gut. Macht mal, schreibt mal was.
Ja.
Also das gibt's ja in dem Sinne gar nicht so.
Mhm.
Deswegen, wir hätten uns anstellen lassen können als Musiklehrer
ja.
oder als Saxophon- und Klavierlehrer an der Musikschule.
Mhm.
Aber das hätte uns zu viel Zeit genommen
ja.
für das, was wir nicht machen wollen.
Mhm.
unterwegs sein und Musik schreiben. Und deswegen hat man irgendwann gesagt, ey, wir machen das als freischaffende Musiker.
Ja.
Der Weg dahin war aber auch schon so, dass wir viele kleine Jobs gemacht haben. Und du hast während des Studiums auch an der Musikschule unterrichtet.
Mhm.
Ich habe eine kurze Zeit an der Hochschule auch mal unterrichtet. 2, 3 Schüler.
Das war wirklich nicht der Rede wert.
Das war ein Jahr.
Bist du dreimal hingegangen.
Ja, genau.
Unterrichtet an der Hochschule.
Das war ein Semester und dann habe ich gemerkt, ja, das ist genau mein Ding. Da war ich immer pünktlich, unpünktlicher als die Studenten.
Ja.
Naja, egal. Was ich sagen wollte, haben wir dann gemerkt, ey, dass diesen Weg so als freischaffender Musiker macht doch mehr Spaß, weil man ist sein eigener Chef.
Ja.
Aber räumt natürlich mit einem Klischee auf, ganz gleich am Anfang, dass man eigentlich mehr Unternehmertum entwickeln muss, als man eigentlich denkt. Es steckt mehr Unternehmertum dahinter,
als man denkt. Man ist mehr selbstständig als Musiker manchmal.
Genau, und deswegen, erste Klischee ist eigentlich abgehakt jetzt gerade.
Ja.
Kann man von Musik leben? Ja, es ist schwierig, aber durchaus möglich. Und es steckt mehr Unternehmertum dahinter, als man denkt.
Ja, sehr richtig.
Erstes Klischee. Nächstes Klischee, ich kann es dir gleich mal sagen.
Ja.
Das nächste Klischee ist ja, dass die Musiker ja eigentlich nur 2 Stunden am Tag arbeiten.
Ja, die Zeit auf der Bühne.
Ja,
ja.
Das ist ja das Klischee. Also die sehen die kommen dann auf die Bühne.
Ja.
Und man denkt, oh, guck mal hier, sie sind schon vollkommen fertig, oder? Oder, oh, heute sieht er wieder gut aus, hat sich ein neues Flanellhemd angezogen.
Ja. Ja.
Gut gelaunt, hat sich die Locken stutzen lassen.
Ja.
Eine neue Brille hat er sogar auch.
Ja, vielen Dank.
Und jetzt die 2 Stunden. Ich komm, da kannst du doch mal, es geht mal alles und das war's doch. Also mehr, also was ist denn das für ein Beruf eigentlich? 2 Stunden und das war's. Ist dem so, Sasch? Ist das Klischee überhaupt noch, kann das Bestand haben?
Ja, das stimmt natürlich. Also es stimmt. Und deshalb machen wir den Job jetzt. Ich meine, du regelst dich gerade wieder in meinem Bett rum und wir nehmen Podcast auf. Das ist ja nicht Arbeit.
Nee.
Ja. Und nachher fahren wir Auto.
Das macht sich ja von selbst.
Das macht sich auch von selbst. Also es ist natürlich, ich glaube gerade, das dockt so ein bisschen an dieses Thema Selbstständigkeit an. Ne? Also so wie ich das erlebe, ist natürlich, wie bei jedem Selbstständigen, dieses Selbst und ständig, dass es die ganze Zeit irgendwas zu tun gibt. Und gerade wenn man so ein bisschen so sein Schicksal und sein Glück selbst in die Hand nehmen will, das ist vielleicht so ein bisschen so das Ding. Gerade dann kannst du natürlich rund um die Uhr irgendwas machen, weil gerade bei uns, wir organisieren uns selber, regeln die Finanzen selber, regeln unsere Firma selber, buchen zum Teil und veranstalten auch viele Konzerte selbst. Gibt es eigentlich rund um die Uhr irgendwas zu tun. Und man muss sich eher mit dem Gefühl auseinandersetzen, dass man nicht die ganze Zeit rumrennt, macht, macht, macht und denkt, es ist immer noch zu wenig. Ne? Also da hilft auch wahrscheinlich deine 40er Jahre Gelassenheit, muss man dann
extrem
sagen. Lass den Sasch mal machen.
Ja, lass den Sasch
mal. Jüngeren,
lass den mal
jüngeren,
der hat noch so Energie. Viel. Der spielt ja nur Klavier.
So, man muss aber auch sagen, was ich so schön finde daran, dass man eigentlich innerhalb der Musiker, wenn du die alle zusammennimmst, also Popmusiker, Jazzmusiker, klassische Musiker, du hast eigentlich wirklich ein Abbild der gesamten Gesellschaft.
Mhm.
Du hast Leute drin, die vielleicht ein bisschen snobby sind. Du hast Leute drin, die komplett verpeilt und verdaddelt sind. Du hast Leute, die vom Glück geküsst sind und tatsächlich nur 2 Stunden arbeiten am Tag und lange ausschlafen. Du hast Leute, die wirklich Vollgas geben, sich damit in die Depression rennen und du hast Leute, die gar nichts damit verdienen. Du hast Leute, die Millionäre sind. Irgendwie ist es ein Spiegel der Gesellschaft und das Schöne daran ist trotzdem, dass es dass Musik irgendwie so eine verbindende Sache ist und dass das trotzdem oftmals alles so kleine Freaks sind.
Absolut.
Das ist was Wunderschönes. Deshalb, es gibt natürlich alles innerhalb des Musikertums und es ist auch gefühlt bei jedem ein bisschen anders. Ich glaube auch, egal wer hier von den Mikrofonen sitzen würde, alle würden so ein bisschen eine andere Geschichte erzählen mit dieser Sache. Ne? Aber ich würde sagen, natürlich ist es ein Beruf, es geht viel um natürlich erstmal am Anfang, gerade wenn man anfängt, ums Üben, und da kannst du gefühlt auch kein Ende finden. Und später geht's natürlich auch viel um die Selbstständigkeit. Und deshalb sind das so 2 Felder.
Und zu faken, dass man nicht geübt hat.
Die Kunst muss man auch beherrschen.
Nein. Ja. Aber Üben ist immer noch, das muss man auch sagen, ist wahnsinnig wichtig und muss man sein ganzes langes Leben machen. Also wirklich, man merkt, dass wenn man da nachlässt, das ist eigentlich, das ist krass, sag's einfach nochmal, üben, üben, üben ist der Schlüssel, um auch sich nicht zu langweilen darin.
Ja, naja, klar.
Ist wirklich, ohne das, wenn man nicht am Instrument hängt oder so, das ist essentiell wichtig, um sich selber auch Spaß zu machen beim Spielen.
Ja.
Also, dass man denkt, geil, weniger verspielt.
Noch weniger.
Nächstes Klischee.
Ja.
Also wir haben hier einen Haken dran gemacht.
Ja.
Nächstes Klischee. Musiker sind ständig kreativ und nach dem Konzert geht die Party ab.
Ja, also das ist nach wie vor so das Klischee, wo ich immer denke, mal gucken, vielleicht erfüllt sich's mal.
Welches von den beiden? Also es sind ja 2 Klischees.
Ja.
Das erste Klischee war, Musiker sind ständig kreativ.
Ja.
Kann man eigentlich sagen, ja.
Ja, ne, das Schöne ist ja, dass man so ein bisschen die Kreativität in seinen Alltag reinlässt. Und wir haben da schon einige Male drüber geredet, über Routinen. Und Kreativität, meiner Meinung nach, braucht Routinen. Du kannst nicht erwarten, dass du irgendwie 5 Tage nichts machst und am 6. Tag sagst du, jetzt bin ich kreativ. Das wird dann meistens nicht der beste Song. Die besten Songs kommen bei rum, wenn Routine entsteht. Deshalb sind auch zum Beispiel, wenn wir am Album sitzen, ist das eigentlich ein in sich geraffter Zeitraum, wo man einfach nicht sagt, ey, wir treffen uns einmal im Monat, um einen Song zu schreiben, sondern wir treffen uns eigentlich die ganze Zeit, um neue Songs zu schreiben, weil es braucht Routinen. Und deshalb kann man schon sagen, als Musiker, ich meine, gerade wenn man ein eigenes Projekt hat, das ist vielleicht auch was anderes als ein Orchestermusiker oder Musikerin, aber gerade wenn man so ein eigenes Projekt hat, was nun mal von eigener Musik lebt, dann sollte man nicht ständig kreativ sein, aber oft. Weil manchmal ist es tatsächlich so, dass die guten Ideen wirklich auf der Toilette um die Ecke kommen. Definitiv. Man sollte dafür bereit sein.
Definitiv, man sollte immer bereit sein,
ja,
und sollte immer sein Aufnahmegerät mitnehmen, auch auf Klo. die nächste Sache ist, die ich ja schon angesprochen habe, nach dem Konzert geht die Party los. Ich kann euch sagen, dem ist fast nie so. Ich hatte mal letztens einen schönen Abend in Mainz, das hat Spaß gemacht, mal richtig, ja, Party zu machen, richtig sich ein...
Stimmt, und wo war ich?
Abzutanzen, du warst im Hotelzimmer?
Genau.
Langweiler?
Ich dachte, oh nee, ich geh ins Bett.
Das war schön, aber das Ding ist, meistens hat man dafür gar keine Zeit, weil man steht am Merch, man muss abbauen,
ja,
man fährt schon in die nächste Stadt manchmal, also gerade bei den großen Touren früher war es wirklich so, dann ab in den Nightliner, mhm, klar ging es dann unten manchmal noch ab, aber also, ja.
Ich habe festgestellt.
Aber nicht wirklich krass und dann, oder man ist im Hotelzimmer und versucht, ja, ein bisschen zu pennen, macht noch Yoga und liest was.
Ja.
Und duscht noch und dann guckt man doch nochmal aufs Handy und, ja, dann ist die Party schon wieder vorbei.
Ja, wobei ich sagen muss, meine Feststellung war, dass ich vor allem zwischen 20 bis 30,
ja,
natürlich dieses Klischee so ein bisschen trotzdem mit mir rumgetragen habe und auch gelebt habe, weil ich dann immer dachte, geil, Party gehört dazu und man hat in dem Alter auch noch die Kraft dafür und wacht dann erst beim Konzert so richtig auf und dann muss man aber auch sagen, im Nachhinein war das natürlich oftmals, nicht immer, aber oftmals schön, weil einfach das natürlich oftmals, wenn man in so einem Verbund unterwegs ist und mit anderen Musikern und Musikerinnen unterwegs ist, trotzdem sehr verbindet. Und da wäre es schade gewesen, wenn man einfach jedes Mal gesagt hätte, komm, ich gehe jetzt ins Bett, weil das trotzdem die Erinnerungen sind, an die man sich dann vielleicht ein Leben lang erinnern wird. Und das war natürlich nicht nach jedem Konzert so, aber ich habe viele schöne Erinnerungen von Partys auch mal nach dem Konzert.
Naja, die krassesten
einfach, weil man
Partys,
in dieser Gruppe ist.
Die krassesten Partys waren ja wirklich da, wo du einfach irgendeine Scheiße gemacht hast. Also ich kann mich... Ja, klar. Ey, Sasch, du hast von... Also du hast mit eigentlich von... Ich kenne dich ja. Wirklich. Und von 18 bis... Na, sag mal bis... 32, 33.
Ja.
War es absolut verrückt, mit dir unterwegs zu sein. Das war wirklich unaushaltbar manchmal.
Was? So schlimm?
Das war
so gut.
Es war krass, aber ich meine, wenn du nachts aufwachst in deinem Zimmer und über dir steht jemand mit einer Bauleiter.
Stimmt, ich stand auf der Leiter.
Und schreit ganz laut.
Ja, weil ich wollte auf dich draufspringen. Ich wollte so einen Wrestling-Trick machen.
Und alle stehen drumherum und freuen sich, dass ich da schlafe nachts um 3. Wie doof kann man sein?
Ich bin heimlich zu dir rein mit einer Leiter und Gaga meint, kletter auf die Leiter und spring auf Antonio. Und dann dachte ich, es war irgendwie früh 4:30. Und dann dachte ich, ah, das ist eine durchaus kluge Idee.
Ja, aber das war jetzt nicht eine Ausnahme. Es war wirklich die ganze Zeit so.
Stimmt.
Das war bis zu dem Moment, wo du Vater wurdest, war das so. Und du hast dich immer gewundert, warum ich dann nachts um 3 dann irgendwann gesagt habe, so Jungs, ich kann nicht mehr, ich bin vollkommen im Arsch.
Stimmt, aber dafür warst du relativ wenig sauer.
Naja, wieso sollte man sauer sein wegen sowas?
Naja, man könnte schon sauer sein, wenn man die dritte Nacht nacheinander aufwacht, wo ein Typ mit einer Leiter vor einem steht.
Ihr habt das halt so geil, was, dass du auch rigoros das einfach immer so durchgezogen hast. War halt so, naja, da muss er jetzt durch.
Ja klar, nee, das war für mich ganz normal. Ich dachte, naja, du warst ja in dem Moment Sänger und Frontmann und dann dachte ich, also du musst ja auch was zurückzahlen.
Klar.
Weißt du? Also weil wir begleiten dich den ganzen Tag und dann musst du uns nachts eben auch begleiten bei unseren Frontmann-Aktivitäten.
Oh, es ist geil. Ich lass uns noch ein, zwei allgemeine Klischees behandeln.
Ja, aber pass auf,
und dann gehen wir auf die Musiker-Klischees, also einzelne Instrumente.
Ja, das finde ich gut. Und Stilistiken. Finde ich auch immer gut.
Also lass uns anfangen. Ja. Also noch ganz schnell. Musiker sind chaotisch, kann man sagen. Nein. Also klar, eine chaotisch bin ich schon.
Ja, aber ist auch wie in der Gesellschaft. Du hast aber alles. Du hast ja Leute, die gut sortieren können, und du hast Leute, die
gut sortieren.
Naja, und du hast Leute, die wirklich richtig chaotisch sind. Und im besten Falle ist es auch wie in der Gesellschaft. Im besten Falle, und siehe auch bei uns, ergänzt sich das, ne? Dass man sagt, ey, die chaotischen Leute bringen vielleicht ein bisschen diese Spannung in das Leben von Leuten, die alles sortiert haben müssen.
Ja.
Und die Leute, die gut sortieren können, die bringen ein kleines bisschen Ordnung in das Leben von chaotischen Leuten. Und ich meine, das ist eigentlich ja das Schöne an Musik, dass man sich so auf Augenhöhe begegnet und im besten Falle nicht nur Musik miteinander teilt, sondern auch viel Lebenszeit. Und dass man dann sagt, ey, man macht das zusammen.
Aber ist, bei mir war es schon so, es hieß es auch in der Schule manchmal, naja, das ist halt Musiker.
Ja,
also
ja,
wegen chaotisch sein und sowas. Und dann, ich fand, es waren schon echt sehr, sehr lustige Klischees, die man so hatte.
Ja.
Also umso mehr Leute nichts mit der Musik eigentlich zu tun haben, umso krasser sind die Klischees auch.
Ja, wobei ich auch immer wieder, können wir auch gleich drüber sprechen, so, sag ich mal, Klischees, Amateur, Hobby, Musiker versus Profi, Musiker, ist auch immer wieder erstaunlich.
Immer.
Vor allem da ist das große, also kann ich schon mal vorwegnehmen, können wir kurz drüber sprechen, da ist das große Thema, die große Überschrift, Equipment.
Ja.
Das ist total krass. Ich habe immer so das Gefühl, dass wir natürlich auch nach einem Konzert immer wieder Gespräche haben mit Leuten, die auch Musik machen. Und im Großen muss ich trotzdem sagen, ich finde das richtig schön, und ich auch diese Gespräche, und im Großen und Ganzen finde ich es auch was ganz, ganz Tolles, wenn einfach Leute, die auch eine Liebe haben zu dieser Sache, nach dem Konzert kommen und sagen, ey, hier, ich will mich da mal mit jemandem unterhalten, der das vielleicht sogar professionell macht oder vielleicht das gleiche Instrument spielt wie ich, finde ich richtig, richtig gut. Was ich nur feststelle, ist, dass oftmals, gerade bei Schlagzeugern, Gitarristen und auch natürlich am Saxophon, Keyboard auch so eine Sache, geht's schnell um Equipment. Was benutzt du? Ne? Ist ein großes Thema.
Ja, und das ist eigentlich, also mich langweilt es am meisten. Das ist was mich am meisten.
Ja, weil du hast mit 12 ein Saxophon gefunden und das spielst du jetzt.
Hat mich nie beschäftigt. Ja, hub ich einfach rein.
Ja.
Aber das ist geil, da kommen wir jetzt gleich zum Instrumenten und zu den Klischees, weil es heißt ja auch immer, so ein bisschen im Volksmund, der Pianist kann alles.
Ja.
Weil das Klavier ist ja das Instrument, wo die Harmonie drin steckt, die Melodie, der Rhythmus, alles so ein bisschen gleichzeitig.
Ja.
Und also der Pianist, der muss unglaublich viel lernen und aber das Problem ist beim Pianisten, er steht selten im Mittelpunkt, macht aber andere gut.
Ja. Ist zu 100% wahr. Also vor allem Pianisten können alles. und alles daran, also was soll ich da sagen? Du hast es schon gesagt.
Und beim Saxophonisten ist immer so, der ist natürlich immer cool, frei, improvisiert.
Ja.
Er flirtet eigentlich mit jedem Ton.
Ja,
man hört sofort seine Persönlichkeit.
Ja, stimmt auch.
Man kann sich hinter dem Ton eigentlich gar nicht verstecken, also weil bei dem Instrument steckt der auch Freiheit und Individualität, also per excellence dahinter. Und jeder Ton verrät auch sofort, wie der Spieler so drauf ist. Wie er geschlafen hat, ob er geschlafen hat oder
klar,
nicht.
Klar.
Und man kann sich kaum verstecken dahinter.
Ja. Nachdem wir jetzt unsere beiden Instrumentengruppen sehr gelobt haben, kommen wir zu den anderen Instrumentengruppen, Antonio. Bassisten.
Bassisten, langweilig.
Na, pass auf, ich glaube, und
warum?
Da muss man jetzt drüber reden. Ich finde ja, und das sage ich auch jetzt öffentlich, es ist tatsächlich so, Bassist ist ein Job für sich, weil es ist vielleicht vergleichbar wie im Fußball der Torwart. Ich finde immer so krass, dass wenn du als Torwart aufs Spiel gehst, der bestmögliche Spielstand, den du haben kannst, ist der, bevor das Spiel losgeht. 0-0. Weißt du? Aus Torhüter-Sicht.
Also aus beider Torhüter-Sicht, ja.
Und das Maximum, was du erreichen kannst im Spiel, ist nicht eigentlich zu gewinnen, sondern das Maximum, was du als Torhüter erreichen kannst, ist, das es steht so wie am Anfang.
Es ist 0-0 steht, genau.
Es ist so ähnlich wie beim Bassisten, weil natürlich der Bassist einen riesen Impact hat auf die Musik und auf eine Band. Trotzdem rein publikumsmäßig schwer wahrnehmbar, ne? Und eigentlich auch immer der Moment, wenn so ein Bass-Solo ist, ist ja wirklich so, dass man sagt, okay, von der Lage und von der Lage, wo man dann so frequenzmäßig rumsoliert, ist es jetzt nicht die, dass man sagt, Mensch, also das hört sich so gut weg. So, und sprich, dieser Job bringt natürlich ein bestimmtes Mindset mit sich. Ne? Und Pianisten können in den Vordergrund treten, Saxophonisten können in den Vordergrund treten, Gitarristen, so. Das, die haben ja alle ihre Möglichkeit zu glänzen. Ne? Bei Bassisten ist das schwierig und es ist tatsächlich so, muss ich sagen, über die Jahre, dass, wenn ich sagen müsste, was ist die Berufsgruppe an Musikern, die für mich am speziellsten wirkt,
ja,
dann sind es die Bassisten.
Ja, und Bratscher. Im Orchester wahrscheinlich.
Aber da habe ich zu wenig Zugang gehabt zu Bratscher.
Ja, aber das habe ich durch meine Eltern wirklich erlebt.
Ja.
Bratscher sind auch nochmal eine ganz eigene. Warum auch immer. Ja. Es sagt aber auch ganz da viel aus, aber das sagt man am Ende. Da
aber Bassisten sind schon speziell.
Ja, ja.
Und ich muss sagen.
Aber man denkt ja immer, dass sie langweilig sind.
Nee, das
aber
gar,
das sind sie halt
mit,
gar nicht.
Mit die Spanzen, da sind die stillen Gewässer tief, und, das muss man sagen.
Ja, und das Ding ist auch, wenn du merkst, also wenn kein Bassist da ist oder der aussetzt, merkst du es so krass wie bei fast keinem anderen Instrument.
Aber es ist schon...
Wenn der Saxophon aufsetzt und mal eine Pause macht, ist das gar kein Problem.
Ja, also ich finde aber trotzdem, Bassist ist genau...
Kann auch noch Musik passieren.
Genau
auch
das Instrument, wo es darum geht, der Musik zu dienen. Ne?
Genau.
Und das ist aber natürlich, ich glaube jetzt mit milden 30 bei mir, Antonio ein bisschen älter schon, ist es...
Aber auch ein bisschen größer.
Ist
ein kleines bisschen größer.
Wenn du die Haare hochgehst, ja.
Generell.
Ich finde trotzdem, jetzt ist es was Schönes, der Musik zu dienen. Aber mit 20 willst du vielleicht manchmal gar nicht nur der Musik dienen, sondern einfach auch noch ein bisschen sagen, hier, ich gehe auch mal nach vorn. Also auf
also
jeden
Bass wäre das falscheste Instrument für dich.
Naja, das weiß ich gar nicht.
Bass passt
aber,
nicht zu
aber
dir.
Aber auf jeden Fall bringt es spezielle Typen hervor.
Auf jeden Fall. Und wenn man sich ein Instrument aussucht oder für seine Katze, ach Quatsch, für seine Tochter,
ja.
Für seine Katze, für jemanden und sagt so, ey, was für ein Instrument könnte der denn spielen? Ich glaube, es bedingt sich ja. Ne? Also, wenn jemand exponiert ist, dann kann er auf jeden Fall Trompete spielen.
Ja.
Wenn du so ein großes Selbstbewusstsein hast, ein großes Ego, dann kann der erste Trompeter werden. Weißt du, was ich meine?
Ja,
also, weil der spielt ja ständig hohe exponierte Töne. Braucht tatsächlich Selbstvertrauen.
Auch aus Erfahrung heraus. Welches Instrument spielen die coolsten Typen? Die coolsten, oftmals auch die hübschesten, aber vor allem die coolsten.
Die coolsten? Na, Gitarre.
Nee, bei weitem nicht.
Hä?
Schlagzeug!
Findest
die coolsten Typen sind am Schlagzeug, natürlich. Guck mal, in unserer Biografie, wer da Schlagzeug spielt, Gaga spielt Schlagzeug, Jan Roth, Paul Tetzlaff, das sind noch Jörg Wehner, das sind noch alles die, das sind noch, das waren noch die heißesten Typen und die coolsten auch, die sind noch ausgeglichen.
Habe ich noch gar nicht so betrachtet, ich dachte immer die Gitarristen eigentlich.
Nee.
Nicht die coolsten?
Nein. Wollen sie, aber Schlagzeuger.
Stimmt, Gitarristen sind immer die rumnörden bei diesen ganzen Amps.
Nein. Die wirklich, ich hab das Gefühl, es ist tatsächlich so.
Stimmt, im Pop-Business sind die Gitarristen eigentlich die das größte Ego-Problem haben,
ja,
weil sie eigentlich ja Solisten sind, aber nicht so wahrgenommen werden.
Ja, voll.
Wie die zweite Reihe hinter dem Sänger. Ja, und das macht die Gitarristen eigentlich
fertig. Die coolsten, also ich habe wirklich das Gefühl, dass Schlagzeugspielen ausgleicht. Irgendwie haben die so einen Kanal, wo sie was raussenden können. Und ich habe wirklich das Gefühl, die coolen Typen spielen Schlagzeug.
Kann ich
spiele ja auch Schlagzeug. Ich habe ja beides. Ich habe ja dieses Pianisten-Können-Alles-Ding und ich bin Schlagzeuger.
Bei dir ist es auf jeden Fall so, dass du kein Ego-Problem hast.
Nee, habe ich ja wirklich nicht.
Nein, Quatsch, aber deins war aber gar nicht
hab
so
ich
gemeint.
Nicht. Also wenn ich es habe, dann nur, weil ich dein Spiegel bin. Pam, 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 ich sag euch, aber das Hotelzimmer hier in Karlsruhe, das hat gute Vibes.
Ja, auf jeden Fall. Nein, aber du hast wahrscheinlich recht, aber das Ding ist beim Schlagzeuger, du denkst eigentlich gar nicht, wie was das für eine wichtige Sache ist, einen guten Schlagzeuger zu haben, weil das ist ja so ein bisschen das Herz der Band und wenn der unkonzentriert ist, wackelt die ganze Time, also das ganze Gerüst eigentlich und dann ist eigentlich scheiße.
Ja.
Also deswegen ist es so fantastisch, mit Gaga auch ins Studio zu gehen, weil der trommelt das so geil ein.
Ja.
Auch Tim Neuhaus ist ein mega guter.
Stimmt, aber auch der coolste Typ.
Ja,
ist doch
Tim,
ist doch.
Ich muss ja erst ehrlich sagen, Tim ist immer noch einer meiner, es ist schon ein ganz enger Buddy.
Ja.
Ja, es ist wirklich, Das ist ganz, ganz schön mit dem. Also, ja, du hast recht, der geilste Typ.
Ja, und man muss sagen,
Baby Sommer.
Kein
ja, geiler, auch krasser Typ.
Ja, klar.
Coolster
und
Typ.
Kein Instrument kann einen so schlecht klingen lassen wie ein schlechter Schlagzeuger. Weil man muss sagen, wenn du einen Keyboarder hast, der nicht so gut ist, oder einen Saxophonisten oder einen Bassisten, und das gleiche gilt natürlich auch alles für Bassistinnen, Keyboarderinnen und Saxophonistinnen, das kannst du alles noch in der Band kaschieren. Aber wenn du jemanden am Schlagzeug sitzen hast, der das dann kannst du noch
der so
gut,
lau und kann, langweilig Schlagzeug spielen.
Dann kannst du noch so gut Klavier spielen, das kriegst du nicht weg. Das genau. ist wirklich, der Impact ist krass. Und ich muss auch immer sagen, zum Beispiel hier bei Paul Tetzlaff, der spielt bei Kontra K jetzt gerade, und da habe ich immer gesehen, die haben dann so Festivals gespielt vor 80.000 Leuten und Rock am Ring. Und wenn der Typ mit seinem Fuß eine Bewegung macht nach vorne und er tritt die Bassdrum und es scheppert über einen kompletten Platz und die Bühne vibriert, einfach weil der Typ seinen Fuß bewegt hat. Und er sitzt in der Mitte von der Bühne und man sieht so von hinten diese 80.000 Leute und er tritt mit dem Fuß irgendwo drauf und es scheppert. Das ist doch ein geiles Gefühl.
Ein geiles
das hast
Gefühl.
Du sonst als Musiker ja nicht.
Nee, also, das stimmt.
Weißt du, was ich meine?
Ja.
Aber er ist so bumm und pam. Da denke ich so, willst du lieber der Schlagzeuger sein oder Kontra K? Auf jeden Fall der Schlagzeuger.
Also, Kontra K ist schon krass.
Ja, aber es geht auch um, ich meine, der Braun-Schlagzeuger.
Ja, ich weiß, was du meinst. Der Braun-Schlagzeuger.
Ich hätte es auch gemacht. Guck mal.
Ich nicht.
Über Wölfe singen und Tiger und dann vor 80.000 Bumm machen.
Ich finde Paul geil.
Ist da geil.
Ich liebe Paul, ist ein geiler Typ. Ah,
spielt mega. So, jetzt aber mal zu Vorurteilen. Wir müssen
eigentlich mal in die Klammer jetzt langsam kriegen, Sasch. Wir müssen ja weiter zum nächsten Gig.
Wirklich? Oh, stimmt, nee, wir werden sonst rausgeschmissen. Ja, Antonio, dann machen wir das. Machen wir
es demnächst mal, weil zwischen Klassiker und Folkmusiker gibt es natürlich einige Sprünge.
Ja.
Ich möchte trotzdem...
Kennst du ein paar Witze noch? Das wäre jetzt meine Frage an dich.
Ein Musiker geht an der Bar vorbei.
Ja.
Das ist der Witz.
Ich weiß. Kennst du noch ein paar?
Nee, ich bin ganz schlecht bei sowas. Also ich weiß, dass...
Es gibt viele, ne?
George Noshugan, ja. der Konzertmeister vom Theater Plauen-Zwickau.
Ja.
Der hat immer nach einem Konzert draußen immer Witze erzählt.
Ja.
Auch ganz viele Musikerwitze.
Ja.
Und das weiß nicht warum. Es gibt so Leute, die können einfach 40.000 Witze.
Die können viele, ja.
Und die siehst du jedes Mal und immer wieder ein neuer Witz. Und ganz viele Musikerwitze auch.
Ja.
Über irgendwelche, also es gibt ganz viele Bratscher. Also im Klassenorchester gibt es unglaublich viele Bratscher-Witze.
Stimmt, die kommen gut weg. In unserer Welt gibt es viele Bassistenwitze, ne?
Ja.
Gibt ein älterer Bassisten, jüngeren Bassisten eine Unterrichtsstunde. Danach kommt er 6 Wochen lang nicht. Und dann trifft er den irgendwann auf der Straße und sagt so, sag mal, wo bist du? Warum kommst du nicht mehr zum Unterricht? Sagt der jüngere Bassist, Gigs. Zum Beispiel, also bei Bassisten gibt es bei uns viele Witze, ne?
Ja, das stimmt, aber ich kann mir die nicht merken. So, das ist so. Ich bin nicht so der Witzetyp.
Aber dieser Pop- und Jazzmusiker, was sagt ein Popmusiker nach dem Konzert zum Jazzmusiker?
Keine Ahnung.
Zum Flughafen, bitte. Das gibt's.
Das ist so geil, weil wir haben so 1-2 Jazzmusiker, Freunde, Kollegen, die genau das gemacht haben, wenn er den Typen vom Flughafen abgeholt.
Aber das kennt, glaube ich, jeder. Ne?
Das ist geil.
Popmusiker 3 Akkorde vor 50.000 Menschen spielen und Jazzmusiker 50.000 Akkorde vor 3 Menschen. Das ist ja. Und ich meine, man muss sagen, wie bei all diesen Klischees, über die wir gerade gesprochen haben, ist da auch immer was dran.
Absolut, ist
immer was dran.
Ich will auch noch ein paar Klischees loswerden, weil wir jetzt beim Instrumenten sind, ne?
Ja.
Man sucht sein Instrument ja nicht zufällig aus, sagt man.
Ja.
Deswegen habe ich das ja vorhin schon angedeutet.
Also, okay.
Also wenn ihr irgendwie jemanden habt in eurer Familie oder ihr überlegt, eurem Kind irgendein Instrument an die Seite zu geben, da steckt einiges dahinter und irgendwas an seinem Charakter zieht einen dorthin auch oder sollte einen dorthin ziehen oder das Instrument formt den Charakter auch noch ein bisschen. Deswegen ist es wahnsinnig wichtig, das über viele Jahre so zu verfolgen, dass man das richtige Instrument am Anfang wählt.
Mhm. Ja,
also so ein Pianist lernt zum Beispiel zuhören, ne?
Ja, klar.
Also wenn du nicht Klavier spielen würdest, würdest du ja nur reden.
Absolut.
Mich nie zu Wort kommen lassen.
Ja, das ist meine Art zuzuhören.
Schlagzeuger lernen Verantwortung, haben wir gelernt, weil die lernen ja irgendwie sozusagen das alles zusammenzuhalten.
Ja, lernst du auch als Pianist, muss ich sagen.
Ja, das stimmt auch. Als Bassisten lernen Demut, weil...
Und das ist besonders schwer. Das ist besonders schwer, das muss man wirklich sagen.
Ein Trompeter lernt Mut,
ja.
hohe Töne und ein Saxophonist lernt seine eigene Stimme kennen.
Ah, und guck mal, das heißt aber eine schöne Zusammenfassung.
Ja, ist eine schöne.
Wie sieht's aus mit Harfe?
Harfe, ja. Man ist eigentlich, die sind aufgebaut, wenn alles vorbei ist.
Wird man zum Engel?
Zum Engel, nein. Aber es ist ein übelst komplexes Instrument in der Hinsicht, dass man, es ist unglaublich schwer, das zu transportieren. Man sucht eigentlich wie beim Kontrabassisten die ganze Zeit eigentlich nach dem passenden Fahrzeug.
Stimmt, du brauchst ein Kombi.
Also Bassisten und Harfistinnen und Harfisten sind die ganze Zeit nur damit beschäftigt, das richtige Fahrgerät zu finden.
Ja.
Und eine Harfe ist unfassbar teuer. Also eine richtig gute Harfe kostet 30, 40, 50, 60.000 Euro.
So teuer?
Ja, also, ist wirklich außergewöhnlich teuer. Also wie eine gute Geige. Also, es gibt ja auch Geigen, die da musst du auch irgendwie erstmal einen Kredit aufnehmen.
Ja.
Oder Kontrabass besser.
Ja.
Das ist wirklich krass. Okay. Also was das kostet.
Wahnsinn.
Musst du die Seele an den Teufel verkaufen. Ja. Die Teufelsgeiger.
Entschuldigung, wir kommen zur nächsten Kategorie, was ich dich schon immer mal fragen wollte. Und ich habe eine Frage mitgebracht und reicht vielleicht auch für heute, diese eine Frage. Darüber haben wir gestern kurz gesprochen, denn uns hat jemand besucht aus Basel.
Gestern, stimmt.
Ja, und ist extra nach Karlsruhe gefahren.
Und hat
Alex.
Ja.
Hat uns was Kleines mitgebracht. Er hat uns 4 Bum Bum Eis mitgebracht.
Ja, er hat unseren Podcast sehr gut gehört und hat 4 Bum Bum Eis
riesig. Mitgebracht. Also Alex, danke dir von Herzen. Und hat uns so eine kleine Kühlbox, die er beschriftet hat mit Podcast Internas sozusagen mitgebracht. Und er spielt selbst Saxophon.
Ja.
Und ist aber Heilpädagoge, spielt Saxophon und hat uns die Frage gestellt, und das fand ich eine gute Frage, was man macht, wenn man sich, also ich übersetze es jetzt mal, wenn man sich eigentlich unwohl fühlt auf der Bühne, ja, oder merkt, oh, heute läuft es irgendwie nicht. Und das kann natürlich einmal sein, dass man sich irgendwie unwohl fühlt im Raum, weil man, was weiß ich, mehr im Hintergrund spielen soll und merkt, die Leute interessiert es überhaupt nicht. Oder man kann mit sich selber unzufrieden sein, einfach merken, heute ist irgendwie nicht so mein Tag. Wir alle kennen dieses Gefühl, aber natürlich in dem Moment,
noch nie gehabt.
In dem Moment, wo es drauf ankommt und wo man sagt, das sind jetzt diese 2 Arbeitsstunden, gibt es Tricks, wie man da wieder rauskommt?
Also bei mir ist es so, wenn ich den Eindruck habe, es stört mich was hardcore, weil ich weiß, es klingt flach oder der Raum funktioniert nicht oder irgendwas funktioniert im Publikum nicht. Oder man hat nicht die richtige Anlage oder man selber hat ein scheiß Blatt, was nicht funktioniert. Man muss sich immer darauf konzentrieren, auf das, was geht. Das ist die Devise Nummer 1 für mich. Also es gab zum Beispiel einen Gig bei uns, wo ich mein Saxophon vergessen habe. Und ich musste ein Saxophon, es war ein Sonntag in Erfurt.
Und das war vor allem so großartig, weil das ganze Auto war voll. Wir sind, glaube ich, mit dem Transporter gefahren und hatten Anlage mit und die Keyboards und sonst was. Und wir haben wirklich eine Dreiviertelstunde lang alles aufgebaut, haben dann gesoundcheckt, Bassdrum, Snare, Ansagemikrofon, Keyboards, alles gecheckt. Und am Ende war so, ja, Anton, mach noch fix deinen Sax. Und du so, wo ist das? Nee, das ist hier nicht auf der Bühne, das muss im Transporter sein. Nee, das ist auch nicht. Und dann lagst du zu Hause.
Das war so krass, weil ich bin aus dem Auto raus und sofort in Hundescheiße als erstes getreten. Das
da hättest du es schon wissen müssen. Es war nicht mein Tag. Was hast du
dann
getan?
Und dann habe ich jemanden angerufen, der eine Musikschule hat und der hat mir so ein Schülerinstrument besorgt.
Also ein Plastiksaxophon, ne?
Und das war halt wirklich, auch das Saxophonblatt war wirklich für so absolute Anfänger.
Ja.
Also das ist ganz leicht und es klingt ganz hupig, also ganz schlecht. Und ich habe wirklich mit aller Imbrunst dieses so sehr, sehr schlechte, hupige Instrument dann gespielt.
Ja.
Es klang furchtbar, aber ich habe es mit absoluter Leidenschaft gespielt.
Ja.
Und ich weiß, ich habe mich geschämt dabei und dachte, warum gibt's nicht mehr Gesangs- und Rap-Songs beim Duo?
Stimmt.
Aber irgendwie kommt man dann durch und es macht was mit einem. Man konzentriert sich auf das Nötigste. Klar haben es Leute gemerkt, dass es hupig klingt und nicht nach mir, aber der Wille war da. Und was ich damit eigentlich sagen wollte ist, sich auf das zu konzentrieren, was geht, hilft und das in den richtigen Kontext setzen. Also ich weiß, dass ich an dem Tag keine Höchstleistung bringen konnte, weil das Equipment nicht dafür da war. Ja. Aber ich habe nicht daran gezweifelt, dass das jetzt der letzte Gig war in Erfurt, sondern es ist halt einfach dann in dem Moment so. Und das auszuhalten ist echt schwer, weil weil man geht ja davon aus, wenn man anfängt Musik zu machen, ist auch im Wettkampf so, man geht immer nur von den 100% aus.
Ja.
Aber wie oft in deinem Leben erreichst du 100%?
Ja.
Ich sag euch das, 1-2 Mal.
Mhm.
Alle anderen Situationen im Leben
ja.
sind unter 90%.
Mhm.
Du kommst selten über diese 90%.
Mhm.
Und wenn die, wenn du in diesem Moment der 90% bist, sind das Momente und das ist ganz, ganz toll.
Ja.
Und den eiferst du nach, aber das hast du 3-5 Mal im Jahr.
Ja.
Und alle anderen sind immer so unter die 90%. Es ist jetzt bei uns ganz selten, dass es unter die 80 rutscht. Eigentlich fast nie.
Ja.
Weil wir die Routine schon haben und die Erfahrung und auch einfach dieses, das Können in unserem Metier,
ja.
das zu erreichen. Aber, ja, das ist vollkommen okay so. Und das zu lernen und auszuhalten und nicht immer von den 100% auszugehen, mhm. ist, glaube ich, ganz sehr heilend.
Ja.
Und gut, wenn man merkt, das ist ein Prozess und das gehört eben zum Prozess auch dazu,
mhm.
weil man nur aus diesen Momenten am besten lernen kann. Wo ja. was nicht so gut läuft, lernst du viel, viel, viel mehr,
mhm.
weil du denkst darüber nach, warum läuft das nicht so gut? Wie klingt das? Liegt das an der Technik? Liegt es vielleicht am Raum? Liegt es an der Setliste? Liegt es an meinem Instrument als solches? Oder ist es einfach das falsche Publikum mit den falschen Songs zur falschen Zeit? Also ganz viele Momente und es gibt ja bei uns auch in den Anfangsjahren so viele Konzerte, wo es noch nicht so lief,
ja.
wo die Leute erstmal sehr skeptisch waren
mhm.
in irgendwelchen Gärten oder auch in irgendwelchen Jazzclubs und Clubs, wo du dir das Publikum erkämpfen und erspielen musst. Da nicht locker zu lassen, sondern komplett das zu lieben und davon auch, wie soll ich sagen, ein bisschen bescheuert beeindruckt selbst zu sein
ja.
und selbst eingenommen zu sein davon, dass das cool ist.
Ja.
Und daran zu glauben, das ist so ein bisschen die Kunst dahinter. Also ja. sich auch selber in dem Moment ein bisschen was vormachen und selber sich 5-10% draufpacken und sich vorgaukeln, hilft manchmal mehr, als sich 5-10% zu nehmen und das ja. schlechter zu machen, als ja. es ist.
Ja. Also keine Zweifel.
Ja, doch, Zweifel schon, aber also an den richtigen Stellen.
An den richtigen Stellen, ja. Gut.
War das Sinn?
War ein bisschen ausgeholt, aber ist gut. Also
war zu viel?
Nee, ist ein Podcast.
Okay. Ich habe gerade gesagt, wir müssen hinmachen, wir müssen zum nächsten Gig und dann laber ich so lange. Keine Ahnung. Aber ich habe mich gerade dran erinnert, das Ding ist, man erzählt und man hat so 3-5 Clubs in seinem Kopf.
Ja, ja, na klar.
Und man weiß noch, wie das war, wie man reinkam.
Na klar.
Und dann einer, was macht ihr, ja?
Ja, na klar.
Und so empfangen zu werden,
ja.
das macht schon was mit einem.
Man muss sich, glaube ich, oft sagen, es gibt zwei Mechanismen. Das eine ist Kontrolle und das andere ist Loslassen. Und gerade wenn man sich manchmal unwohl fühlt, muss man sich fragen, in welche Richtung gehe ich jetzt? Liegt es daran, dass es hier mehr Kontrolle braucht, ne? Und muss es ein bisschen sortiert sein? Oder liegt es daran, dass man zum Beispiel zu aufgeregt ist, weil es ein wichtiges Konzert ist und sowas? Dann ist man oftmals so ein bisschen, würde ich sagen, stiff, ne? Und dann fehlt es Loslassen ein bisschen. Und was mir tatsächlich oft geholfen hat, ist, von mir wegzugehen und meinen Mitmusikern mehr zuzuhören, weil oftmals ist das ja eine Kollektiverfahrung, Musik machen. Das ist ja also etwas, wo man sagt, ey, eigentlich ist wie bei Mannschaftssportarten auch, du gewinnst zusammen, du verlierst zusammen, ne? Und oftmals ist es nicht so, dass jemand von der Bühne geht und sagt, Mensch, das war also unfassbar toll, und der andere sagt so, also das war abgrundtief scheiße. Meistens ist es eine kollektive Erfahrung. Und wenn man dieses Gefühl hat von, das läuft nicht so richtig, dann meistens ist es so, dass die anderen das auch so empfinden können. Und es hilft tatsächlich, aus sich selber herauszutreten, zu sagen, ey, meine Ohren kleben jetzt mal besonders doll am Schlagzeuger und am Bassisten, und mir hat es geholfen, den Blick zu heben, die Leute auch mal anzugucken,
ja.
nicht so introvertiert dazusitzen und wirklich alles dafür zu tun, so ein bisschen aus sich rauszukommen. Und, habe ich schon mit Alex besprochen, für dich ist natürlich nicht neu, Dinge abhaken können. Gerade wenn was nicht so gut lief, umso wichtiger, das wieder schnell aus dem System zu bekommen, aber auch die guten Sachen. Denn oftmals ist die Erkenntnis, gerade auf Tour, du hast ein ganz tolles Konzert gespielt und am zweiten Abend denkst du, ey, gestern lief so toll, ich mach nochmal genau das Gleiche.
Ja.
Und dann wird die kollektive Wahrnehmung sein von, Mist, irgendwie ist es heute nicht so gut. Das heißt, auch da, auch die guten Dinge schnell wieder gehen lassen, bereit sein für Neues, ja?
Ja.
Und auf dieses Wagnis. Antonio, jetzt haben wir das...
Geil, das ist auch schön aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet.
Ja, ist doch schön. Jetzt kommen wir nochmal kurz zu unserer Kategorie Deep Talk oder Quatsch. Die muss sein, Antonio. Vor uns steht eine Box und wir ziehen daraus einen Zettel.
Einen heute. Es ist wirklich schon weit fortgeschritten, Sascha.
Okay.
Zieh mal raus.
Oh, Das ist ein Zettel, natürlich geht es heute um Klischees, das ist allerdings kein Musiker-Klischees, es ist das Klischee schlechthin, es ist das Klischee, früher war alles besser. Früher war alles besser.
Wie kommst du denn darauf?
Naja, ich meine, man muss sagen, ich glaube, wenn es was gibt, was die eine Generation der anderen Generation mitgibt, ist es das. Früher war alles besser. So, und ich ertappe mich natürlich auch dabei, inzwischen, weil ich meine, wir leben wirklich in toughen Zeiten gerade und dass man schon, auch wir jetzt inzwischen geneigt sind zu sagen, früher war alles besser.
Nee, das habe ich, aber habe ich das schon mal gesagt?
Natürlich nicht. Nee.
Ich kann mich ja gar nicht an früher erinnern. Das ist so geil. Ich war gestern beim Karlsruher Bäcker.
Ja.
Und dann standen so zwei Frauen, die waren gar nicht so alt.
Ja.
Die eine war vielleicht Ende 40, Anfang 50. Na gut, ist schon ein bisschen älter. Aber egal.
Ist doch nicht alt.
Nee, aber sie ist jetzt nicht alt. Nicht alt, alt. Und unterhielt sich mit der Kollegin darüber, wie viel früher die Pommes vor 40 Jahren im Freibad gekostet hat.
Ja.
Und wie wenig Pfennig dann Eis gekostet hat.
Ja.
Und diese Gespräche, ich konnte nicht mehr, ich wollte es eigentlich aufnehmen, weil es war wirklich so krass. Man hat was komplett wahrscheinlich anderes erlebt, aber auf was man sich einigen kann, ist der Preis. Das ist der gemeinsame Nenner.
Der gemeinsame Nenner.
Daran erinnert man sich eben. Und dann hat man sofort ein Thema.
Klar, und man nimmt natürlich
da war auch früher alles
die guten Sachen mit. Ne? Und ich habe mich das tatsächlich öfters mal gefragt, als ich Papa geworden bin.
Ja.
Und da war das irgendwie für mich so ein schönes Bild, also auch diese Zeit, in der wir jetzt leben, so anzunehmen, weil ich mich gefragt habe, in welche Zeit hätte ich gern ein Mädchen reingeboren? Ja? In welche Zeit? Also der letzten 2000 Jahre, sag mal. Ne? Und allein des letzten Jahrhunderts, in welches Jahrzehnt wärst du gerade da als Mädchen, als Frau reingeboren worden, hättest gesagt, geil, das ist die richtige Zeit für mich. Und natürlich war meine Erkenntnis, dass ich dachte, schön, dass du jetzt geboren bist. Weil so kontrovers viele Dinge sind und auch jetzt, soll gar nicht ausarten, dieser Podcast, so viele Fragezeichen, die sich für die Zukunft stellen, erlebe ich das auch jetzt, gerade wenn es um Kindergärten geht und ich unterhalte mich dann natürlich mit meinen Eltern, wie es früher war, oder wenn es um Schulen geht und die Möglichkeiten, die es heutzutage gibt, was nicht heißen soll, dass es überall so ist, bin ich sehr, sehr dankbar, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und da habe ich so, also das war alleine so ein Gedanke, wo ich gedacht habe, ey, da habe ich total meinen Frieden mitgefunden, eben nicht zu sagen, früher war alles besser, weil als ich mir das durch den Kopf gehen lassen habe, alleine das, und das ist schon ein großes Thema, dachte, nee, das ist schön, dass es genau jetzt ist.
Ich kann mich daran erinnern, dass meine ersten Band mit unseren Freunden aus Meißen, der Homeboy-Band mit Girl, da hatten wir eine Band mit Clemens und der hatte ganz viele Geschwister.
Ja.
Und seine Mama Sibylle war eine ganz starke Frau.
Ja.
Und er hatte vier Geschwister noch, also auch einige Schwestern und so. Und wir wollten natürlich eine Jungsband gründen. Wir waren so 11 oder 10, 11, sowas. Und dann sagte Sibylle, können wir gerne machen, aber die Tochter macht mit.
Ja.
Und wir hatten uns aber schon Homeboy Band genannt. Homeboy Band. Und die hieß dann Homeboy Band mit Girl.
Das ist eigentlich cooler.
Und das ist natürlich viel, viel cooler. Wir haben am Anfang gedacht, oh, ist das doof. Aber als wir dann unsere Songs gespielt haben, Brot für die Welt, und noch einen anderen Hit, den wir geschrieben hatten, war das mit Frauenstimme und mit Mädchenstimme viel cooler und viel besser. Und ich weiß einfach, es war eindrücklich für uns auch Jungs, dass da eine Mama so stark ist und sagt, ne, ist doch ganz klar, also ein Mädchen muss dabei sein.
Ja.
Und es ist geil, es ist großartig, dass es immer auch in jeden Zeiten solche starken Leute gab,
absolut.
Die einfach gesagt haben, ist scheißegal, was konform ist. Homeboy-Band, was für ein Quatsch. Ja. Man muss ein Girl mit rein. Ja.
Und vielleicht, Antonio, erzählen wir in 20 Jahren, dass vor 20 Jahren die Kugel Eis nur 2,50 Euro gekostet hat. Nur 2,50 Euro, weißt du das noch?
Ja,
Ne?
Aber einen schönen Gedanken als Papa, auch so, dass du so das so im Blick hast. Also das, ja, das zeichnet deinen Charakter auch wirklich aus.
Bin eben Pianist.
Ja.
Ich danke dir. Wir kommen zur letzten Kategorie. Unsere Duschlieder Pikachu Playlist wollen wir füttern mit guten Songs und Tipps und Geschichten.
Ja.
Antonio, was hast du mitgebracht?
Ich habe einen Song mitgebracht von einem Musiker, den ich kennengelernt habe vor über 8 Jahren bei TV Noir.
Ja.
Ich war da mit Clueso und Tim Neuhaus. Wir haben da im Trio gespielt. Und dieses Konzept der Sendung war, dass man noch einen anderen Gast immer hat.
Mhm.
Und der andere Gast war Glenn Hansard. Und ein wunderbarer irischer Musiker, der ja eigentlich bekannt geworden ist durch einen Film, der heißt Once, wo er sozusagen der Hauptdarsteller war, als Musiker da auftritt. Und hat einen Song geschrieben, der ja auch dann sozusagen einen Oscar bekommen hat für den besten Song.
Ah, okay, wow, das wusste ich nicht.
Und Glenn ist wirklich ein außergewöhnlicher Musiker.
Ja.
Und wir haben uns auch hinter der Bühne unterhalten und
ja,
uns wirklich nicht angefreundet, aber der hat ein paar sehr, sehr schöne Sachen
Eindruck zu mir, hinterlassen.
Ja. Sehr schöne Sachen zu mir gesagt.
Ja.
Und wir sind danach dem Gig in die Kneipe.
Aha, da war die Party.
Und haben die ganze Nacht in so einer Berliner Kneipe noch zusammen Musik gemacht.
Ach, geil. Ja.
Mit Tim an der Gitarre noch.
Ja.
Klüsen hat dazu gerappt und Glenn hat Gitarre gespielt und seine Songs, ja, gespielt. Und das hat er sein ganzes Leben lang gemacht. Und
ja,
Glenn ist vor einigen Tagen ganz tragisch nach so einem Abend auch in,
ja,
einem irischen Pub in der Nähe von seinem Heimatort verstorben. Mhm. Er ist mit dem Motorrad unterwegs gewesen nachts und er ist tödlich sozusagen verunglückt. Und es hat mich wirklich ganz schön tief getroffen. Tim und ich, wir haben uns auch sofort an dem Tag noch angerufen.
Ja.
Auch nachts noch Klüsen hat auch noch geschrieben. Und mhm, so, es hat uns wirklich ganz sehr berührt, weil Tim ja auch mit ihm dann auf Welttournee war. Also war ja dann auch...
Ja, ja, das habe ich mitbekommen, ja.
Und er hat ganz viel mit Glenn auch zusammen Musik gemacht. Die hatten auch weitere Pläne für eine Tour nächstes 27, glaube ich.
Ja.
Also ein Musiker, der uns, also den ich kurz kennenlernen durfte, mit ihm kurz auch ganz kurz abends, nachts noch hängen und spielen konnte, und es hat mich ganz sehr berührt, der Tod.
Ja.
Und trotzdem bleibt was von ihm. Also, mhm, es ist wirklich so eine besondere Musikerpersönlichkeit gewesen, dass er wirklich ganz vielen Leuten was gegeben hat.
Ja.
Und deswegen packe ich einen Song von ihm drauf, eben den Titelsong des Films und prämiert mit dem Oscar. Aha. Falling Slowly.
Ah. Das ist gut, Antonio. In gewisser Weise passt mein Musiktipp heute auch dazu.
Okay.
Denn es ist ein Song von jemandem, der, haben wir letzte Folge drüber geredet, glaube ich genau heute, wenn der Podcast rauskommt, 125 Jahre alt geworden wäre, Louis Armstrong.
Oh.
Und ich pack drauf What a Wonderful World. Und man muss sagen, irgendwie, wahrscheinlich passt das gut miteinander. Und gerade er mit dieser schwierigen Kindheit und Jugend, die er hatte, als im Waisenhaus, und gerade er, der auch natürlich Rassentrennung und auch unglaublich viel Leid gesehen hat in seinem Leben, und aber mit so einem Song irgendwie so den Blick aufs Schöne richtet, ja. Und
ja,
ich glaube, gerade in der jetzigen Zeit sind solche Gedanken und gerade solche Songs ganz doll wertvoll, weil sie uns nicht nur zeigen, wie schlecht alles ist und dass früher alles besser war, oder dass Bassisten nur Grundtöne spielen oder whatever, sondern dass es um diese Gefühle geht und dass es diese Sachen auch gibt. Ja, der Songtext von What a Wonderful World ist ganz einfach. Ne, ja. Es zeigt die einfachen Dinge, einfach das, was alles immer da ist, weißt du? Du sagst, guck einfach mal an den Himmel, der ist immer da, Natur ist immer da, ne? Es ist, das ist alles da. Wir können uns dem bedienen, wir können auch bereit sein, so wie du das manchmal sagst, bereit sein für das Schöne,
ja,
und auch bereit sein, dass was Gutes passiert.
Ja.
Und mit diesem doch sehr versöhnlichen Abschluss, Antonio.
Pathetischen
Abschluss, ja. Entlassen wir euch jetzt in eure Woche. Ist vielleicht eine schöne Inspiration für diese Woche. Den Blick fürs Schöne.
Absolut.
Ja.
Und wer noch unser letztes Sommerkonzert erwischen möchte.
Stimmt.
So, nee, wir haben noch 2, 3.
Ja.
Aber egal, eins der letzten mit.
Ja.
Am 22. August spielen wir ein ganz besonderes Familienkonzert in Leipzig.
Ja.
Der Parkbühne Geiserhaus. Mhm. Kommt mit Kind und Kegel vorbei.
Stimmt, ist ein Familienkonzert. 17 Uhr geht's los. Genau deshalb.
Weil man danach dann noch schön Party machen kann. Macht's gut.
Natürlich, unsere 2 Stunden Arbeit sind verrichtet.
Ja, und danach geht's natürlich chaotisch weiter.
Ach, was für eine Folge hier aus dem Hotelzimmer in Karlsruhe.
Abs geht's, weiter geht's.
Weiter geht's, heute macht's gut. Sind wir in Schwetzingen.
Ach, heute Nacht werde ich wieder richtig gut schlafen.
Ich denke auch.
Tschüss.
Tschüss.